Bitte macht alles bequem. So. Ich würde gerne mal Aufmerksamkeit bitten. Sag ich, wie gerne hier. Ich habe nicht viel. Ich bin kaum in diesem Teil von der Schweiz. Ich bin überhaupt wenig in der Schweiz. Trotzdem sind so Türen, als ob ich von hier komme. Ich habe fast überall, wo ich umrichte, kann ich nicht Bandwitch reden. Es ist etwas ungewohnt, so. Durch den Damm auf Bandwitch zu reden. Also man hat das Gefühl, es ist nicht ganz sicher, ob die Stube rein ist, was rauskommt. Ich habe meine Damm nicht auf Bandwitch gelernt. Das kann ich wahrscheinlich vorstellen. Und ja, hin wollte so ein bisschen kreisen. Nicht eigentlich vermitteln von buddhistischen Lehrinhalten. Das wäre auch möglich und das ist sicher fruchtbar. Aber hinein geht es mir um etwas anderes, nämlich so ein bisschen aus der Sicht von westlichen Praktizierenden zu kreisen, um unsere Vorstellungen von Fortschritt, Wachstum, Entwicklung. Und Wachstum ist eine zentrale Zivilisationsmetapher. Fast alles, was wächst, macht uns in den meisten Fällen macht uns Freude. Ja. Jeder Hobbygärtner, jede Mutter oder jeder Vater, jeder Bauer hat es gerne, wenn es irgendwie wächst, wenn es kräftiger, grösser, stärker wird. Ja. Und so die biologische Metapher hat sich überdreht. Heute der Begriff Wachstum ist nicht mehr in den Händen von Leuten, die sich um spirituelle Praxis bemühen. Dort gibt es viele Geschichten von Wachstum. Wenn man im Christentum schaut oder in den indischen Traditionen, ist auch die Rede von Wachstum. Heute ist der Begriff Wachstum mehr oder weniger gekapert von den Ökonomen. Wachstum ist vor allem wirtschaftliches Wachstum. Wachstum ist vor allem Prosperität. So, das Erste, was einem in Sinn kommt, sind eben nicht Bauern oder Eltern oder Hobbygärtner, sondern es sind Ökonomen, es sind Unternehmer, es sind Hedgefondsmanager, es sind Wirtschaftsminister, die in meinem Sinn kommen, wenn man an Wachstum denkt. Also der Begriff ist ziemlich gekapert. Und das ist eine Herausforderung für eine Tradition, die ganz in der Mitte so etwas hat wie Entwicklung. Ja. Es ist nicht ganz leicht herauszufinden, was es bedeutet, Meditation. Wenn man schaut, wo ist Meditation, was heisst das eigentlich auf Pali oder auf Sanskrit zum Beispiel. Dann ist es erstaunlich, dass man nicht eigentlich ein Wort findet dafür. Es kann kaum Zweifel sein, dass buddhistische Traditionen, egal welcher Couleur, einen grossen Wert auf Meditation legen. Das ist ohne Zweifel. Und trotzdem findet man nicht einfach einen Begriff. Es kann ganz viel heissen. Manchmal, wenn der Buddha über Meditation redet, sagt er einfach, mach eine Sammlung. Oder strengt mich an. Oder entfaltet Erkenntnis. Oder entwickelt. Vielleicht das meiste braucht ein Wort für Meditation, wenn man es dann wirklich sucht in den alten Texten, ist ein Begriff, der heisst Bhavana, und das bedeutet so viel wie Kultur, Entfaltung, Entwicklung, ja. Ausbildung. Im weitesten Sinn, überhaupt nicht etwa nur geistige Ausbildung. Ja. Allgemein wird da von mehreren geredet. Eine davon hat mit unserem Körper zu tun, und letztlich im weitesten Sinn mit unserem Verhältnis zur physischen Umwelt, Kaya Bhavana. Eine davon hat mit unserem mit Ethik zu tun, mit unserer sozialen Umwelt, unser Verhältnis zu anderen Wesen und anderen Menschen, also Sila Bhavana. Eine davon, und dort wird es schon ein bisschen meditativer, hat zu tun mit der Stillung des Geistes. Chitta Bhavana, primär bedeutet Dänisch, zu lernen, den Geist zu beruhigen, zu stillen und einfach einen Ort herzuführen, wo er klarer wird. Das ist ein Aspekt von Chitta Bhavana. Der andere Aspekt ist die Ausbildung von den vier Herzensverfassungen. Die Ausbildung von Mitgefühl, die Ausbildung von Liebe, Freundlichkeit, die Ausbildung von Freude, die Ausbildung von Gleichmut. Und dann in der vierten Linie gibt es noch eine Bhavana. Und die heisst die Ausbildung von Wissen, die Ausbildung von Weisheit, die Ausbildung von Prajna oder Panya. Meditation, so wie wir sie hier im Westen kennen oder lernen und richten, ist eher die zwei letzten Segmente von diesen vier Schritten. Meditation selber ist schon ein komisches Wort. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, Meditari heisst Denken. Das ist im gewissen Sinn genau das, was buddhistische Meditation eben nicht ist. Ja. Warum dass man diesen Begriff übernommen für die zentrale Übung von buddhistischen Traditionen zu schätzen, ist mir gegen noch etwas schleierhaft geblieben. Vielleicht wisst ihr, dass es in der benediktinischen Tradition drei Schritte gibt: Lektion, die Lesung, Meditation, zu reflektieren, was gelesen ist. Und manchmal noch Kontemplation, das Anschauliche, nicht mehr begriffliche Vertiefen von diesen Inhalten. Und drolligerweise hat man den mittleren Begriff genommen für buddhistische Meditationspraxis, wo sich ganz viel Mühe gibt, sich eben nicht nur reflektierend und nachdenken mit Sachen zu beschäftigen, sondern unter die Wellenoberfläche vom bewegten Geist zu kommen. Und sich Kräfte zu schliessen in der tiefen Struktur von der menschlichen Psyche und vom menschlichen Geist, die nur aufschimmern, wenn wir die Oberflächenbewegung bereit sind, wenigstens zeitweise zu liegen. Also die Meditation, wenn wir sie genau anschauen, ist der nächste Begriff dort vielleicht ein Begriff von Entfaltung, wo so etwas enthaltet wie Wachstum. Also wir haben ja eine grosse Wachstum-Metapher noch mit in der buddhistischen Übung. All das, was der Buddha als Geistesschule darlegt, ein bisschen weiter gefasst, eben noch mit dem Körper und mit unserem Verhältnis zu anderen Wesen, redet von Wachstum auch. Wenn wir jetzt etwas anschauen, Metaphern haben viel Kraft. Ja. Metaphern sind Sachen, die uns helfen, abkürzen, komplexe Sachverhalten abkürzen. Ja. Vielleicht haben wir Rhetoriker, ich kenne euch nicht. Ich weiß also nicht, an wen ich herrede hier. Vielleicht wisst ihr aus der Rhetorik, dass es grosse Unterschiede gibt zwischen Analogien, Gleichnissen und Metaphern. Wo ich allzu spitzfindig bin, ist Metapher vielleicht die direkteste Form, wie man einen Inhalt vermittelt durch ein Bild. Nicht durch einen Vergleich, nicht durch ein Gleichnis, wo man erzählt eine Geschichte und dann sagt man, der ist der und das ist dieses und das bedeutet eins, sondern man wirft quasi ein Bild. Berühmte Metapher in der Lehre von Buddha sind vielleicht die Elefantengeschichte, ja, die König, Leute, die blind sind von Geburt auf, in der Udana findet man das, eine schöne kleine Gedichtsammlung, die ich euch sehr ans Herz lege. Nicht alles sind Gedichte, grosse Prosateile drin, aber viele knappe Gedichtfassungen hat es jeweils am Schluss von den einzelnen Stücken. Und dort gibt es eine schöne Geschichte von einem König, der wollte wissen, was Blinde verstehen aus unmittelbarer Anschauung. Und hat Leute, die von Geburt an blind sind, einen Elefant vorgeführt. Den einen hat man den Rüssel geht zu spüren, den anderen hat man das Ohr geht zu spüren, den dritten die Flanke, am vierten das Bein, am fünften der Schwanz, am sechsten der Schwanzquaste. Ja. Und die Männer haben das Tier betastet, das hat geduldig lang über sich gegangen und haben sie gefragt, ihr habt jetzt einen Elefant erlebt, sagt mir, was ist der Elefant? Und die das Ohr haben gespürt, die haben natürlich gesagt, ein Elefant, das ist flach, das ist dünn, das ist ganz filigran und das hat kleine Fältchen. Ja. Und die den Rüssel gespürt haben, gesagt, der Elefant, das ist so ein langer Stiel. Ja. Und die ein Bein haben gespürt, gesagt, der Elefant, das ist wie ein Baum. Und die den Schwanz haben verwünscht, gesagt, der Elefant ist dünn und schnell und flitzt um. Und die Quasten haben gespürt, die haben gesagt, der Elefant ist wie ein Pinsel. Die den Rücken oder die Seite, die Flanken gespürt haben vom Elefanten, haben gesagt, der Elefant ist wie ein Fels. Und natürlich haben sie sich auch verstritten, so erzählt die Geschichte weiter. Der König kommt übrigens nicht wahnsinnig gut weg, der kommt ein bisschen sadistisch weg, wenn man es genau anschaut. Er scheint sich zu freuen über Missverständnisse, die die Blinden haben. Und er heitert sich über die Schwierigkeiten von diesen blinde Menschen, die eine konkrete Erfahrung machen von dem Tier, das Tier zu erfassen in seiner Komplexität und in seiner Ganzheit. Und das ist, glaube ich, eine interessante Metapher über, wie man aus gültigen, tatsächlichen, unmittelbaren Einzelerfahrungen, wie man daneben liegen kann, wenn man Aussagen macht über etwas Komplexes und Grosses. Keiner von denen lügt. Jeder hat eine wirkliche Erfahrung gemacht von dem Tier. Jeder bemüht sich, im Rahmen von seiner Erfahrung zu sagen, was das Tier ist. Und trotzdem liegen sie natürlich weit weg. Ein Elefant ist einerseits all das, was sie sagen, aber ist eben noch viel mehr. Er reduziert sich nicht auf das. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine Metapher, die, glaube ich, sehr kräftig ist und anschaulich. Eine andere berühmte Metapher ist sicher die vom Floss. Wenn man übersetzt über einen Fluss mit Strömung und sich dort muss zu helfen wissen, wie man das kann bewältigen kann, weil man will weiter, man will dem anderen Ufer weitermachen. Man fängt an, von Material zusammentragen, man fängt das an, einsetzen, dass man das brauchen kann, man setzt über. Und nachher nimmt man das Floss aus Dankbarkeit und aus Wertschätzung für seinen Nutzen, nimmt man das nicht auf den Kopf und dreht es nachher weiter, sondern man lässt es dort liegen. Ja. Das ist die Idee von dieser Metapher, die sagt, es gibt zweckdienliche Mittel, die man durchaus einsetzen kann, die unentbehrlich sind für bestimmte Situationen, aber nachher belastet man sein weiter Fortschritte nicht damit, indem man alle Werkzeuge einfach einpackt und gängig bei sich hat. Niemand dreht ein Floss durch den Wald, wenn man über einen Fluss drüber ist. Andere Metapher erzählen uns etwas über Sati. Das ist ganz interessant. Sati ist ein zentraler Begriff, der über quasi Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Geistesgegenwart erzählt. Und da gibt es ziemlich sperrige Versuche, das zu definieren. Sati ist ein komplexer Begriff. Mittlerweile in Deutschland hat sich Achtsamkeit eingebürgert seit den 50er Jahren. Und das ist auch nicht mehr wegzubekommen. Es ist bei weitem nicht die bestmögliche Übersetzung für diesen Begriff. Aber es ist einfach jetzt mal die, wo wir müssen mit ihr bauen. Achtsamkeit ist so ein bisschen Hausbacher, ist so ein bisschen hemdsärmelig. Die meisten Leute haben nicht wirklich ein sehr klares Gefühl, was Achtsamkeit ist. Alle haben ein ziemlich klares Gefühl, was Unachtsamkeit ist. Ja? So. Unachtsamkeit ist, wenn wir nicht aufpassen, wenn Sachen schief gehen, verschütt gehen, wenn wir schwadeln. Und in diesem Fall ist Achtsamkeit das Gegenteil. Ja? Achtsamkeit ist, wenn wir aufpassen. Und nach dieser so ein bisschen zusammengekoppelten Definition wird Achtsamkeit, oder das, was der Buddha scheinbar gesagt hat, schnell so eine Art Aufpasspraxis. Ja? Wir kontrollieren besser. Richtig achtsam sein heisst mehr kontrollieren. Ja. Und wenn wir Achtsamkeit quasi von ihrem deutschen Bedeutungsfeld her, dort ist es Sorgfalt, wenn wir sie mal reduziert haben auf aufpassen und kontrollieren, dann ist das eine sehr andere Achtsamkeit, als der Buddha so gemeint hat, ja, wenn man in den Texten mal nachschaut. Das kann man, dem kann man nachspüren, aber dann muss man die Texte irgendwie in ihre Geschichte zurück. Nachschauen, nicht was bedeuten sie heute für mich in der Übersetzung, sondern was bedeuten sie in den alten Sprachen, wie, was für einen Kontext haben diese Aussagen gehabt, was hat es für die Leute dann bedeutet, ja, wenn man herausfinden will. Das ist mühselig, das machen gerne nur wenige Leute. Das braucht viel begrifflichen Aufwand, das braucht Textstudium, das braucht ein bisschen Geschichte, das braucht, wenn man das mal macht, dann macht man das meistens mit der Tradition, wo man sich am meisten verbunden fühlt. Und das reicht eben nicht, man muss über eine Latte zu und rausschauen. Ja, wenn man etwas über den Kontext wissen von dieser Tradition und ihren Begriffen, muss man auch bei der Konkurrenz quasi schauen, was ist gang und gäbe. Und das ist mühselig. Aber es gibt ja nicht nur Definitionen von Begriffen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man schaut, ist der Begriff bebildert worden? Und dann sieht man plötzlich, oh ja, es gibt ganz viele Bilder von Sati in der Lehrrede. Ja. Und unabhängig davon, was irgendein eine plagende Psychologieabteilung einer Uni, die versucht, einen MBSR-Kurs zu zertifizieren und eine Qualitätsaussage darüber zu machen, ob wir das können, müssen wir überhaupt den Untersuchungsgegenstand operationalisieren und Zweck zwacken, sodass man den auch beweisen kann, ja, dass es, was man da macht, nützt für das. Sonst bekommt man das Geld nicht für das Programm, das man damit durchbekommt. Unbesehen von solchen Sachzwängen kann man ja mal schauen, in was für Bilder hat der Buddha überhaupt geredet, über Sati. Da findet man ganz viele Bilder. Ganz widersprüchliche Bilder übrigens. Bilder, die sagen, Sati ist wie ein Mann, der auf den Turm steigt und über abschaut auf das Panorama. Und dann hat man gesehen, ah, Sati ist quasi, klar. Panoramisches Bewusstsein, offenes quasi, wunderbar, jetzt weiß ich, was Sati ist. Und er sagt aber, der Buddha Sati ist wie der Türhüter, der am Stadttor steht und nur die einladen kann, die er kennt. Und die, die er nicht kennt, die lädt er nicht ein, sondern die befragt er. Und wenn er das Gefühl hat, sie wollen nicht gut, dann lädt er sie gar nicht ein. Ja. Sati ist ihre Schutzfunktion in diesem Bild. Ja. Dann hat man das Gefühl, okay, Sati ist offen, aber geschützt. Okay, zwei Sachen, gut, so, schon ein bisschen weiter. Und dann kommt eine andere Geschichte. Sati, wieder ein Türhüter, aber das mal in einer ganz anderen Rolle. Sati erwartet Boten, die von weit her kommen. Einer von den Boten heisst Samatha und einer heisst Vipassana übrigens. Und die Boten, die muss man abfahren am Stadttor und schauen, dass sie auf dem schnellsten Weg zum Gouverneur von der Stadt kommen. Die sind nicht verloren gegangen, irgendwo im Gewühl, im Gassen gestöbert. Also, Sati ganz klar in der Aufgabe von Effizienz, Ökonomie. Sati muss dafür sorgen, dass die nicht aufgehalten werden, dass die nicht verloren gehen, dass die auf dem schnellsten und direktesten Weg dorthin gehen, wo ihre wichtige, ihre wahrheitsgetreue Botschaft, wie es so schön heisst, abgeliefert wird. Also, Sati ist panoramisches Bewusstsein, Sati ist Schutz, Sati ist Effizienz. Und dann haben wir aber ein Bild, das Sati sagt. Sati ist wie ein Pflock, der eingerammt ist, ganz tief. Und an diesem Pflock hat es Ketten. An diesen Ketten sind sechs wilde Tiere. Die schreissen an, wie wild, die unterschiedlichen Richtungen. Die sechs wilden Tiere sind die sechs Sinne. Also fünf äußere und ein Geistsinn, der eine Sinnesfunktion hat. Nicht nur, aber auch in buddhistischer Psychologie. Die sechs wilden Tiere wollen alle zurück, jedes in sein Revier. Das Krokodil ins Wasser, der Vogel in die Luft, die Kuh auf die Weide. Ja. Und die schreissen wahnsinnig. Und Sati ist der Pflock in der Mitte, der ihnen erlaubt, sich zu beruhigen. Ja. Zuerst sind sie wild, und dann werden sie müder, und dann werden sie zahmer, und am Schluss trotten sie um, und dann liegen sie her und sie lieben. Ja. Sati in einer völlig anderen Rolle, stabil, fest, als Grundlage von Samatha. Und an diesem Punkt können wir eigentlich aufgeben mit dieser so Küche-Definition von Sati. Es wird offenkundig, das ist ein Konzept, das sehr sperrig ist, wenn man es reduzieren auf einen Aspekt. Dann kommen andere Bilder. Sati als Pflüger, der Pflugstock, der Pflugschar und der Triebstock. Sati das, was dafür sorgt, dass es quasi pure Grad ist. Ja? Da muss man den Ochs auf Kurs halten. Für das ist der Triebstoff. Und dann muss man schauen, dass der Pflugschar genau richtig tief geht. So. Das ist nicht ein Schweizer Traktor, der da fährt. Das ist ein indischer Pflugschar aus dem 4. Jahrhundert vor der Zeitwende. Und dann muss man schauen, das ist ein relativ einfaches Instrument. Ja, da gibt es eine Gabel, die man hat, könnt ihr noch heute sehen, in Bihar, das hat sich stundlich wenig geändert. Ja. Und dann hat es einen Block, der runtergeht, das ist ein bisschen Metall versteift vorne. Und dann hat es ein Brettchen, wo man Gewicht drauf geben kann. Zwar kann man mit dem, seinen Fuß dort so halb drauf tun. Mit dem Fuß sorgt man dafür, dass der Flug tief genug eindringt, dass er nicht nur die Oberfläche kratzt und dass er auch nicht zu tief eindringt, sonst bleibt er stecken. Man kann also sagen, Sati ist so etwas wie eine klare Ausrichtung einerseits, und andererseits ist es angemessene Gewichtung, ja, so angemessene Effort. Und alle diese Bilder erzählen uns etwas. Ja. Ein ganz interessantes Bild. Sati wird verglichen oder wird gleichgesetzt mit einem Instrument, das ein Wundarzt braucht. Der Mann mit einer Pfeilverletzung wird ihm angeliefert. Der Pfeil, der Schaft ist abgebrochen und was noch in diesem Mast steckt, ist der Pfeilkopf, aber den sieht man nicht, der ist so tief. Unser Mann, wenn sie verletzt, legt ihn auf, reinigt die Wunde und dann braucht er ein Instrument, eine Sonde, und tastet in der Wunde. Das Bild ist durchaus schmerzlich, tastet in die Wunde rein. Möglichst, um den nicht zu verletzen, aber um herauszufinden, wo ist der Pfeilkopf, wie tief ist er, wie gross ist er, welche Kontur hat er, sodass er den Pfeilkopf möglichst ohne minimal invasiv, würde man heute sagen, kann entfernen. Und Sati wird verglichen mit der Sonde, die gebraucht wird, der Pfeilkopf, der versteckt, ohne dass die Augen könnten sehen, unseren Mann drin, unter der Oberfläche des Körpers zu finden und zu ertasten. Ja. Ganz ein interessantes Bild. Sati ganz klar so in einer erforschenden, ergründenden, geradezu schmerzlichen Qualität, nicht? Dort, was wirklich lebendig ist und dort, was verwundbar ist. Ja. Und trotzdem unentbehrlich. Und so kann man aus diesen Bildern ganz viel lernen. Ja. Einfach so ein Floss, ein Elefant, Sachen über Aufmerksamkeit oder über Sati oder wie ich es lieber würde übersetzen, Geistesgegenwart. Oder, ist ein vielleicht schönerer Aspekt davon. Metapher, Bilder reden eine starke Sprache und die haben Macht über uns. Die haben auch Macht, wenn wir uns diesen Bildern nicht bewusst sind. Wachstum zum Beispiel ist so eins. Jetzt, wenn man anschaut, buddhistische Traditionen, die haben natürlich auch eine Geschichte, mittlerweile 2500 Jahre, mehr noch. Man streitet sich ein bisschen über die Datierung von Buddha. Bis vor etwa 30 Jahren haben wir geglaubt, zu wissen, wann er genau geboren ist und wann er gestorben ist. Alle von diesen Theorien sind sich heute einig, dass niemand, der das ernsthaft studiert, glaubt, die Daten noch, die im Schwang sind. Die meisten Leute sind, Theorien sind sich nicht einig, aber im Grunde genommen rutscht es etwa 80-90 Jahre näher an unsere Zeit her. Also man geht davon aus, dass der Buddha 480 bis etwa 400 plus minus 10, 12 Jahre gelebt hat. Aber wir sind im 4. Jahrhundert in Indien und im 4. Jahrhundert in Indien wissen wir viel, viel weniger, was wirklich läuft, als wir sagen, wir wüssten im 4. Jahrhundert in Griechenland. Die griechische Geschichte ist viel dokumentierter, aber Indien hat ein drolliges Verhältnis zu seiner eigenen Geschichte. Weil in dem Chinesen minutiös Chroniken schreiben und sagen, sie schon vor 3000 Jahren lang das Taximeter erfunden, fängt die indische Geschichte quasi eigentlich erst an mit Buddhismus. Ja, so historische Geschichte. Es gibt natürlich Geschichte in Indien, aber man weiss herzlich wenig von der. Die ganze vedische Geschichte ist relativ... es ist klar, dass da viel ist passiert, aber es ist schwer zu verorten, die Zeit. Die andere grosse Geschichte im Indus-Tal, da wissen wir herzlich wenig drüber. Die haben wir noch heute nicht übersetzt. Die ganze Mohenjo-Daro und Harappa, die Sprachen, die dort vorgeherrscht, das sind immerhin grosse Städte-Zivilisationen gesehen, da weiss man nichts. Man weiss nicht einmal, warum sie verschwunden sind. In die Schrift haben wir noch nicht entziffert. Also, Indien hat natürlich eine Geschichte. Und in dieser Geschichte tauchen Metaphern von Wachstum auf. Eine grosse Metapher, für die ist der Frühbuddhismus vielleicht berühmt. Die Metapher sagt, die Sachen entwickeln sich allmählich. Die Begriffe kommen von einer späteren philosophischen Debatte, wo ich hoffe, noch etwas zu sagen darüber. Aber eine erste Metapher sagt, Wachstum geht eins nach dem anderen. Die Sachen haben Gründe, die haben einen Verlauf in der Zeit und die entwickeln sich in dem, so wie der Lotus wächst. Ja. Der Lotus wächst im Schlick, wächst durch die Kämpfe, wächst durch das trübe Wasser durch, wächst das Licht, öffnet sich nicht wie eine Schweizer Seerose auf der Oberfläche, sondern im Stiel drüber aus und öffnet sich und ist nachher dort sehr beeindruckend, makellos rein. Ja. Blau oder rot oder weiß, die berühmte Form. Trotzdem seine Wurzeln im Dreck hat und trotzdem seine ganze Wachstum durch trübes Wasser ist stattgefunden, ist er irgendwie das Bild von Reinheit geworden. Ja. Das Wasser perlt ab an ihm ab und in seiner Farbigkeit ist er irgendwie makellos. Und erzählt nichts von einem Ort, wo seine Wurzeln herkommen. Das ist ein klassisches Bild, das man quer findet durch die asiatischen Traditionen. Wie man sich aus dem Unreinen, aus dem Trüben, aus dem prosaischen Aufschaffen ins Licht und wenn man nachher im Licht quasi so sich öffnet und erstrahlt. Ja, das ist das Bild von Wachstum. Das ist ein grosses, berühmtes Bild. Und das andere Bild ist vielleicht, dass man der Weg, ja, das Bild vom Weg, wo man einen Schritt nach dem anderen macht. Und diese Metapher von Wachstum, die ist auch in unserer Kultur ist die relativ berühmt. Der findet sie in der jüdischen Tradition, in der 10 Sefirot, der findet sie in der Jakobsleiter, der findet sie im Johannes vom Kreuz im Weg auf den Berg Karmel und so weiter. Es gibt ganz viele Metaphern auch in der judäisch-christlichen Tradition, die von dem allmählichen Voranschreiten reden. Früher Buddhismus ist es sehr klar. Man schafft Bedingungen, aus diesen Bedingungen haben günstigere Umstände, die günstigeren Umstände, die setzt man ein für bessere Formen von Praxis. Und die besseren Formen von Praxis, die kraftvolleren Formen von Praxis, sind besonders wirkungsvoll, man schafft wieder günstigere Bedingungen und so weiter. So schafft man sich aus schlechten Gewohnheiten und aus bescheidenen Verhältnissen und aus einem beschränkten Erkenntnishorizont schafft man sich allmählich günstigere und günstigere Daseinsformen und erwacht. Ja, das ist ein Modell. Der achtfache Pfad wird manchmal verstanden als eine Stufenabfolge. Das ist zwar nicht meine Lieblingsversion davon. Ich sehe das mehr so als eine achtspurige Autobahn, als eine 8-Liter mit 8 Segeln. Die Metapher vom Weg an sich, ja, Marga, Maga, der Pfad, Majjhimapadipata, das mittlere Vorgehen, das wäre eine ganz typische Angehörige von dieser Metapher von Wachstum aus einem allmählichen Prozess. Der allmähliche Prozess hat ein paar Nebenbilder, der ist linear, der schafft sich von Vorbedingungen zu Wirkungen, also von Ursachen zu Konsequenzen. Da gibt es Zeit drin, ja, da gibt es Sachen, entwickeln sich in Zeit. Der Pfad hat zu tun mit Bemühung. Die Früchte von dieser Bemühung sind nicht jetzt, sondern die sind in der Zukunft. Und die Vision von meinem Problem ist quasi die, wenn man dieser Metapher folgt, das Problem ist schlechte Gewohnheiten und unheilsame Neigungen. Und die Aufgabe, die sich stellt, wenn man diese Metapher annimmt, ist, dass man allmählich die schlechten Gewohnheiten schaut, ablehnt, schwächt. Die schlechten Neigungen erkennt, ablehnt oder schwächt. Und dass man stattdessen gute Neigungen ausbildet, heilsame Neigungen entfaltet, Tugenden entwickelt und die zur Blüte bringt. Ja? So wie der Lotus eben unspektakulär für ganz lang im Dunkeln, im Trüben aufwächst. Ja. Diese Metapher hat viel für sich. Das ist etwas sehr Realistisches. Die Metapher steht auf dem Boden sogenannt von Pragmatik. Sie sagt, wir haben ein Problem. Sie sagt, sie startet aus der Bedingtheit, sie startet aus der konventionellen Wirklichkeit. Sie sagt, wir müssen bescheiden anfangen, wir müssen das Nötige finden. Und dann müssen wir uns für das Nötige bemühen. Das ist undramatisch. Und das wird sukzessive, wird das anwachsen. Der Effekt ist kumulativ. Und später kommen wir ins Licht. Später wird es leichter. Später kommen wir zu den Früchten dieser Anstrengung. Das ist etwas sehr Klares. Ja. Wenn ihr wollt improvisieren, ist es gut, wenn ihr ein paar Etüden geübt habt. Ja. Wenn ihr wollt eine Fremdsprache lernen, ist es wahrscheinlich gut, wenn ihr irgendwo ein bisschen Wortschatz macht, Grammatik, idiomatische Gebrauch übt, Aussprachekünste übt und so Zeug. Ja, das ist etwas sehr naheliegend. Aber die Metapher hat natürlich auch Nachteile. Eine von diesen Nachteilen ist, dass wir nie ankommen. Wir sind immer unzulänglich. Der Fokus ist nicht die Freiheit, sondern ist der Stolperstellung vor meiner Nase. Ich bin wahnsinnig problemzentriert in dieser Metapher. Es ist zwar irgendwie realistisch, aber irgendwie bin ich nie gut genug. Ich bin nie wirklich zulänglich. Ich bin nie intakt. Ich habe es längt gegen nicht. Ich bin meine Ansprüche an mich wachsen schneller als meine Verwirklichungen wachsen. Ja? Wir kennen die Schere alle. Dass wir, obwohl wir quasi im richtigen Berg am Kraxeln sind, haben wir das Gefühl, dass jeder Berg wird höher, während wir dran kraxeln. Weil unsere Ansprüche, wo wir sollten sein, ungeduldig voranschnellen, während unser tatsächlicher Ort, wo wir dran sind, ist eben noch nicht so, man nicht nachher. Ja. Wir mögen quasi nicht hinter unserer Ungeduld nachher. Sobald wir uns ein bisschen identifizieren mit dieser Selbstposition, gehen wir fürchterlich auf die Nase. Dann sind wir einfach in einem permanenten nicht gut genug. Unsere Kultur ist wahnsinnig an dem. Wir sind in einem wahnsinnigen Optimierungsfilm. Alles muss irgendwie gedreht und verbessert und gespart und optimiert und noch etwas mehr und noch etwas weniger von dem. Doch, ja, das kennen wir gut. Ja, in Gesundheit, in Effizienz, im Aussehen, im Verdienen, im Genuss. Ich kenne es an mir, ich sehe es an mir. Es passiert überall im Leben. Egal in welchem Bereich ihr seid, man lernt einfach Sachen. Irgendwie, man lernt, dass es Sachen gibt, wo, wenn man das so macht, geht es leichter. Ja? Ich lerne sogar bei Leuten, die etwas vielleicht sogar weniger gut können als ich. Kann ich gerne noch lernen. Wenn ich bin neugierig, ich schaue manchmal, wie machen die Notizen oder wie halten die einen Vortrag oder wie lernen die etwas. Ja? Ich kann fast von allen Leuten etwas lernen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Und manchmal sind es Leute, die vielleicht mit dem, was sie lernen, nicht, die machen das vielleicht weniger lang als ich, aber ich merke, die wissen vielleicht, die können mir nicht mal sagen, was sie lernen von. Aber ich sehe, dass die etwas Geniales machen, wo ich drei Schritte brauche, machen die nur einen, und es funktioniert genauso gut wie bei mir. Ja, wie man kocht zum Beispiel. Wenn die Leute zuschauen, die kochen können, die lange kochen. Ich habe 20 Jahre lang nicht gekocht, das Mönch. Ja, das ist etwas, was mir auffällt. Oder wie Leute organisieren, oder wie Leute kommunizieren, oder wie Leute mit Informationen umgehen. Es gibt einfach Leute, die machen das genial ökonomisch. Die haben richtige Zettel, die haben schnell eine intuitive Ordnung, denen ihre Ablagesysteme funktionieren, die haben Zugriff auf Informationen, die sie haben, das ist Wahnsinn. Und dann gibt es Leute, die ganz viel wissen, die irgendwie mit Plastiksäcken ankommen, und dort sind lose Notizzettel drin, und es sind nie die richtigen Notizzettel. Und daheim haben sie alle Informationen, aber es ist irgendwie so gestapelt, ja. Und sogar wie alles dort ist, hat man keinen Zugriff. Und irgendjemand, der nicht das System gebaut hat, kommt nie nachher. Es ist eine Katastrophe, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Oder wenn sie krank werden, irgendwie einzuspringen. Ich bin sicher, ihr kennt so Leute. Meistens hat es in eurem Büro, in eurem, wer weiß, in eurer Haushaltung vielleicht so einen. Ja. Am schlimmsten sind Leute mit fotografischem Gedächtnis. Die können sich leisten, überhaupt keine Ahnung zu haben. Die wissen einfach, auf dem Haufen etwa in dieser Tiefe ist es. Ja. Und ich habe das Gefühl, alle Leute sind so. Ja. Und wenn irgendein armes Wesen, das nicht ein fotografisches Gedächtnis hat, mit denen muss zusammenarbeiten, ein Werkzeug finden, ein Papier, eine Information, ist das eine absolute Katastrophe. Und denen ihr Computer schaut, sieht aus wie ein Misthaufen. Ja. Alles möglichst an einem Ort und möglichst nicht benannt und keine Struktur. Denen ihre Pulte sehen fürchterlich aus, denen ihre Werkstätte sehen fürchterlich aus. Für so Ordnungsfreaks, wo die Cherry dort herhängen, wo sie der Wand so ein Zeichen hat. Ja. Wenn ihr auf diesem Programm fahrt, dann kommt ihr so ein Wesen her, das fotografisch arbeitet, das sich nie Mühe machen muss, so Zeug zu machen, wo es immer weiss, wo alles ist. Dann hat er Pech gehabt. Solche Leute, trotz ihrer Begabungen, die muss man ausmerzen im Geschäft. Ja. In den Abläufen, die könnt ihr nur so allein spielen, denen müsst ihr immer Solisten rauben. Wenn ihr die versucht, in ein Team einzubinden, sind nie wohl, und wenn sie Sagen bekommen, das ist eine Katastrophe für den Rest des Teams. Das ganze Team muss sich neben die Jungen organisieren. Das ist in Klöster so, das ist in der Werkstatt so, das ist im Geschäftsablauf so. Das Problem mit dieser Unzulänglichkeit ist, dass wenn wir sie glauben, dass wir dort sehr schnell unzufrieden werden. Dass, obwohl wir wachsen, haben wir das Gefühl, nicht nur kommen wir nicht vorwärts, sondern im Grunde genommen geht's, gehen wir zurück. Ja. Das Zeug, das ich eigentlich weiss, sollte ich schon lange können. Und der subjektive Grad von Unzufriedenheit nimmt zu, obwohl wir eigentlich fortschreiten. Darum sind Leute manchmal, fühlen sich weniger sicher, obwohl sie objektiv sicherer sind. Darum sind Leute, obwohl sie schneller werden, gehen noch unter dem Eindruck, sie seien nicht schnell genug. Darum sind Leute, die haben gelernt, mehr zu machen, immer noch unter dem Eindruck, dass sie ineffektiv sind. Ja. Darum sind Leute, die relativ gesund leben und relativ fit sind, immer noch unter dem Eindruck, dass sie eigentlich noch nicht fit genug sind oder noch nicht gesund genug. Ja. Wenn man mal mit diesen Optimierungsnummern anfängt, dann können wir leicht auf eine Linie gehen. Und die erste Metapher von Wachstum, die kann ich dir ganz leicht führen. Die Wachstumsmetapher, die erste Sorte, die hat noch andere Konsequenzen. Das zentrale Bild da drin ist Zeit. Das zentrale Element ist Zeit. Sachen finden linear statt, eins nach dem anderen. Sie finden kumulativ statt, sie finden sukzessiv statt. Zeit ist das, was braucht, dass etwas auftaucht. Zeit ist das, was braucht, dass etwas erarbeitet werden kann. Und Zeit ist das, was bestimmt, dass sie aufhören. Zeitmetapher ist ganz dramatisch. In unserer Zeit ist die dramatisch. Ja. Was die Zeit für eine Rolle spielt. Wenn ihr schaut, mal so kulturgeschichtlich, die letzten 150 Jahre ist grässlich. Und das Tempo hat noch mehr zugenommen. Alles, was schneller geht heute, macht uns den Zeitbegriff verkürzen. Wir haben alle weniger Zeit, als wir vor 40 Jahren hatten. Vor 30 Jahren hatten. Vor 20 Jahren hatten. Wir werden vielleicht noch weniger Zeit haben in der Zukunft. Wenn es noch mehr in Echtzeit zugeht, werden wir noch schneller sein und trotzdem das Gefühl haben, wir haben weniger Zeit. Das hat etwas mit dieser Metapher von Wachstum zu tun, die mit Optimieren arbeitet, die mit Zeit als einem linearen Prozess von vorne nach hinten zu tun hat. Wenn wir weiter schauen, philosophisch in dieser ersten Metapher geht es um Transzendenz. Es geht darum, dass man ganz anders wird. Der Weg ist von Samsara in Nirvana. Und Nirvana ist ganz anders als Samsara. Und da, wo wir sind, ist es nicht vorstellbar. Es gibt, wenn der Buddha über sich selber redet in den alten Schriften, Sanskrit und Pali, redet er von sich als Tathagata. Und drolligerweise kann man den Begriff, je nachdem, wie man das Komposit auflöst, kann man das zweifach lesen. Auf den ersten Weg würde man sagen, Tata Gata, ja, Tata so, und Gata vergangen, also der, der so gegangen ist, der, der ganz anders ist worden. Ja. Der Buddha ist ein Buddha von der Transzendenz. Er ist gänzlich anders, er ist gänzlich unaussprechlich, er ist gänzlich jenseitig geworden. Die grosse Frage, die sich bei dieser ersten Metapher stellt, ist, wer bin ich und was muss ich machen? Ja, wenn ich es ganz simpel sage. Wer bin ich? Was muss ich machen? Was sind meine Probleme? Auf was muss ich machen? Kürzlich habe ich eine wunderbare Aussage gelesen. Ich habe einen Programmierer, computerbegabten Bruder, und der schickt mir manchmal Links zu. Wahrscheinlich habt ihr auch solche Freunde oder Verwandte, die euch Links schicken. Und das ist eine interessante Sammlung meistens. Zeug, wo sie das Gefühl haben, es interessiert einen, aber auch Zeug, wo sie das Gefühl haben, man sollte sich dafür interessieren. Ja. Also, ich würde schicken mir so pädagogische Links. Eines davon ist zu einem amerikanischen Sicherheitskybernetiker-Systemmann, der über Jahre schon publiziert. Der hat etwas gesagt, das mich frappiert hat. Er hat gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, Technologie löst eure Probleme, dann habt ihr keine Ahnung, wie Technologie funktioniert. Und schlimmer noch, ihr habt keine Ahnung, was eure Probleme sind. Wenn ihr das Gefühl habt, Technik kann eure Probleme lösen, dann habt ihr die Rolle von Technik missverstanden. Und dann habt ihr die Rolle von euren Problemen, dann habt ihr eure Probleme missverstanden. Jetzt, wenn buddhistische Lehrer so Zeug sagen, ja, würde man dann einfach sagen, ja, ja, das habe ich schon gehört. Aber wenn das Sicherheitstechniker sagt, Computermensch sagt, dann ist das etwas anderes. Dann muss man das ernst nehmen. Ja, dann ist das eine gewichtige Aussage. Technik löst keine Probleme. Ja. Die Natur von meinen Problemen ist sie derart, dass sie nicht durch technische Lösungen können behoben werden können. Das muss man auch was herkommen. Ja. In einer Zeit, wo, ich weiß nicht, ich umgebe mich mit Technik. Ich brauche jeden Tag viel Technik. Ich habe eine Uhr, ich habe mehr Uhren, ich habe ein Aufnahmegerät, ich schreibe E-Mails, ich steige in Züge. Ich brauche ohne Elektronik gehe mein Leben nicht. Und trotzdem, was mich heranlässt, dass die Technik meine Probleme nicht löst, ist eine gewaltige Aussage. Ja. Die Metapher von Wachstum, die erste, die Blumenmetapher, sagt, dass ich verleite mich immer wieder, dass wenn ich die bessere Methode, die bessere Ökonomie, die bessere Technik, die besseren Bedingungen habe, dass sich Sachen nachher für mich lösen. Dass ich quasi an einen Ort herkomme, wo ich genug habe, wo es richtig ist. Und im guten Film bin, nicht im falschen. Und irgendwann hat man angefangen Zweifel haben an dieser Metapher. Historisch hat das in China stattgefunden. Dokumentiert ist es bei einem der Schüler von Hui Neng, einem grossen Zen-Patriarch. Und der Schüler, sein Name ist Shen Hui, hat Sachen aufgeschrieben, im 8. Jahrhundert, also viel, viel später nach dem Buddha. Und er hat angefangen, explizit die Metapher von Wachstum, die ich jetzt gerade beschrieben habe, zu kritisieren. Er hat gesagt, Entwicklung, Entfaltung ist nicht allmählich. Entwicklung, Entfaltung ist plötzlich. Und wenn es dem gute Gründe gibt, dass man Sachen zuerst allmählich vorbereitet, ja, wenn ihr Bohnen anpflanzen wollt, dann tut ihr zuerst das Bettli machen, und dann tut ihr die Bohnen rein, zum Setzholz Bohnen rein, und dann tut ihr gießen, und dann tut ihr, wenn sich Keime und Keimblätter oben sind, schaut ihr, dass die Necken nicht dran gehen, gebt mehr Wasser, stellt vielleicht die Pflock rein, wenn es Zeit ist, bringt ihr sie auf, gießen schön, die Schnecken werden weggejagt. Und so. Also da gibt es eine ganze Reihe von Funktionen, die ganz klar machen, eins nach dem anderen. Ja, die brauchen nicht Stangen, wenn sie nur die Bohnen reintun. Dann könnt ihr noch warten, bis die keimen. Das reicht dann noch gut, wenn ihr die Stangen reintun, wenn das schon ein bisschen gewachsen hat. Und so weiter. Also man kann das eins nach dem anderen machen, das ist sehr plausibel. Aber dann gibt es andere Sachen, die nicht so gehen. Ken Wilber zum Beispiel kritisiert ein paar von diesen Evolutionsphilosophen, die sagen, dass Entwicklungsprozesse sind endlos langsam vor sich gegangen. Also, wenn der Viecher hat, die aus dem Wasser kommen, an Land geraten und Flügel entwickeln, dann können sich die nicht leisten, dass sie da endlos lang brauchen für diesen Prozess. Weil wenn sie noch nicht mehr schwimmen und noch nicht fliegen können, werden sie einfach gefressen. Ja? Und das bedeutet Ende des Entwicklungsprozesses. Ja? Ich glaube nicht, dass Sachen einfach endlos langsam sind gegangen. Ich glaube, dass Sachen müssen Entwicklungssprünge gemacht haben, sonst ist einfach, kommen sie einfach nicht vor. Und damit geht die Entwicklungslinie verloren, weil sie gefressen wird irgendwo unterwegs, weil sie sich zu viel Zeit hat gelassen. Irgendwo zwischen aufhören schwimmen und anfangen zu fliegen. Und dann gibt es eine andere Metapher. Und die Metapher sagt, der Schendui hat gesagt, Praxis ist nicht allmählich, Verwirklichung ist nicht allmählich. Wenn ihr vor einem Spiegel tretet, dann setzt euch das Bild nicht einfach allmählich zusammen, so im Laufe der nächsten 30 Sekunden. Zuerst kommen Blautöne, und dann kommen Rottöne, und dann kommen, ja. Sondern ihr könnt ganz schnell vor dem Spiegel sein, und da ist jedes Mal komplett das ganze Bild sofort da von euch, auf einen Schlag. Ja. Genui hat auch gesagt, das ist ein schönes Zen-Beispiel, ja. Schüler meditieren, der Lehrer fragt, was macht ihr? Wir sagen, wir meditieren. Lehrer geht raus, die Schüler kommen raus, Lehrer poliert den Stein, Ziegelstein. Ja. Schüler kommen und sagen, was machst du? Er sagt, ich mache einen Spiegel. Ja. Schüler sagen, da wird nie ein Spiegel aus deinem Ziegelstein, egal wie lange du polierst. Ja. Lehrer sagt, egal wie lange du meditierst, du wirst nie erleuchtet. Ja. Ja. Also die ganz klare Aussage, dass wir mit dem allmählichen Projekt von Entwicklung, Entfaltung, Verbesserung, Optimierung in einem bedingten, in einem konditionierten, in einem sangsarischen Bemühen, dass man mit dem gleichen Bemühen nie jenseits von Konditionierung kommt, dass man nie in eine Freiheit kommt. Ja, da gibt es eben noch ein Bild, das sagt, Sachen sind nicht allmählich, und nicht, sondern sie sind da. Ja, es gibt eine Perfektion, die ist schon da, jeden Moment. Ja. Nirvana findet statt die ganze Zeit, wir merken es einfach nicht. Das Problem ist nicht schlechte Gewohnheiten und üble Neigungen, sondern das Problem ist ein fundamentales Missverständnis. Und die Aufgabe ist nicht, dass wir allmählich unsere schlechten Gewohnheiten so uns von denen entwöhnen, unsere üblen Neigungen umformen in heilsame Neigungen, sondern das Problem ist, dass wir im Schlaf von der Erkenntnis einfach müssen wach werden. Wir müssen unsere Augen auftun. Wir haben ein fundamentales Missverständnis. Nicht schlechte Gewohnheiten gibt es anzutragen, sondern wir müssen aufwachen aus dem Schlaf. Alles, was es braucht, ist, dass wir müssen unsere Augen auftun und in einer unverkrampften Weise die Wirklichkeit, die wir drin schon längstens stecken, wo Erwachen schon längstens ein Teil davon ist, eine inhärente Möglichkeit, die müssen wir wahrhaben. Das ist die Aufgabe. Das macht Sinn. Das Bild hat durchaus etwas für sich. Ja. Das Bild vom Spiegel, glaube ich, ist eine gute Metapher, dass das nicht einfach allmählich ist. Wenn wir Licht in einen dunklen Raum hineinlassen, dann hört die Dunkelheit drin nicht allmählich auf. Sobald wir das Licht antreiben, zack, und dann ist es hell. Ja. Die Dunkelheit ist weg. Völlig und komplett aufgelöst und weg. Die ist nicht die verkrümelt sich nicht so langsam in die Ecke oder löst sich auf, so wie, ja, wie wenn man Eis auf die Zunge hat, sondern es geht blitzartig. Wo Licht ist, ist Dunkelheit weg, komplett und völlig aufgelöst. Und das macht manchmal Sinn, ja? Wenn ihr kleine Kinder anschaut, dann sind das nicht einfach unfertige Erwachsene, die keine Steuern zahlen, nicht können rückwärts einparken, Probleme haben mit sanitären, mit dem ordentlichen Gebrauch von sanitären Anlagen. Kleine Kinder sind irgendwie perfekt. Ja? Da gibt es eine Perfektion, die dem Lebensalter völlig angemessen ist. Da sind alle 10 Finger und 10 Zehen sind da schon dran. Da gibt es eine inhärente Perfektion, die so ein kleines Wesen ist. Und es ist grotesk, so ein kleines Wesen anzuschauen als einen unfertigen Erwachsenen. Ja. Die Sachen sind perfekt, so wie sie sind. Ja. Die zweite Metapher erzählt uns von einer Pforte von Wachstum, die damit zu tun hat, dass wir das, was uns darum geht, das findet in jedem Moment statt. Erkenntnis, Freiheit, Glück, Nirvana ist schon da. Alles, was wir müssen merken, ist, dass es da ist. Ja. Der Buddha ist nicht transzendent, sondern ist völlig immanent. Ja. Meine Erwachensnatur muss ich mir nicht mühselig zurechtbasteln und nachher bestärken und vor Versuchungen schützen, und befestigen, und verfeinern, und Fühler ausstrecken, sondern ich muss die Erwachensnatur einfach erkennen. Das reicht, das ist okay. Völlig glücksfähig jetzt, völlig erkenntnisfähig jetzt. Das ist eine interessante Metapher, ja? Das macht etwas. Erwachen nicht zahllose Äonen von Leben und nachher komme ich dann vielleicht so in eine bessere Existenzform und wenn ich Glück habe, komme ich dann auf Devachan oder Sukhavati oder Amitabhas blaue Paradies oder wo immer und nachher von dort ist es dann leicht. Aber jetzt hier wird noch gelitten wie ein Hund, aber nachher wird es dann besser. Ja? Möglichkeit, dass ich jetzt wach werden kann. Nicht erst nach meinem Tod, nicht erst nach zahllosen Leben. Jetzt dramatisch wach werden. Das ist eine grosse Metapher von Wachstum. Ja. Das Problem, also eine Art Schlaf, das Problem, eine Art ein fundamentales Missverständnis. Und alles, was ich brauche, ist, dieses Missverständnis auf die Schliche kommen. Und dann bin ich frei. Bin ich wach, bin ich da. Erkennen eine Wirklichkeit unverstellt, ohne dass ich mich ergehe in irre geleiteten Versuch, glücklich zu sein mit Sachen, die mich nicht glücklich machen. Wir suchen Sachen vom Leib zu halten, mit Sachen, die ich besser würde verstehen, statt dass ich sie vom Leib halte. Und mit der Illusion, dass es mich als Ausstülpung irgendwo im Universum als Individuelle tatsächlich gibt und dass ich mich muss erhalten dort. Wenn ich diese Illusionen ablegen kann und in dieser Erkenntnis unverkrampft verweilen, bin ich frei. Das ist eine schöne Metapher. Ja. Die hat für mich Kraft. Die findet Bestärkung in den Bildern vom Kind, oder vom Spiegel oder vom Licht, das das Dunkle sofort auflöst und nicht allmählich über längere Strecken in der Zeit durch Mühsal und kumulativ zur Wirkung zum Tragen kommt, sondern etwas, das springt. Etwas, was angeht, ja, in einem grossen Stil. Der Buddha in dieser Version, wenn man den Tathagata auf diese Version übersetzt, ist er der Tathagata, der völlig hierher ist gekommen. Ja, der völlig ist angekommen. Der ist völlig hier angekommen. In der Immanenz von seiner Erfahrung ist er präsent. Ja. Wachstum und Befreiung ist nicht etwas, das ich mir allmählich erwerben muss, sondern Wachstum und Befreiung kommt nicht durch das, was ich tue und wer ich bin, sondern Wachstum und Befreiung kommt dadurch, dass ich verstehe, was ich nicht bin. Ja? All meine verschrobenen Selbstverständnisse, all meine Täuschungen, all meine Illusionen lassen mich mit einem Verständnis verfälten, wo ich bin. Und wenn ich merke, dass ich das alles nicht bin, plötzlich merke ich, dass ich Anteil habe an einer Fülle, dass ich Teil bin, dass ich Teilhabe habe an irgendeinem grossen Daseinszusammenhang, dass meine eigene Erwachensnatur mir erlaubt, meinen Zusammenhang, meine Nicht-Trennung von der ganzen Restwelt zu merken und plötzlich zu merken, ich sinke zurück in ein grösseres Selbstverständnis. Ja. Ich sinke zurück in ein eingebettet oder eingebunden sein, wo ich mir in meinen verkrusteten, in meinen Versuchen, meine verkrustete Selbstkonstruktion durch Vergänglichkeit durchzureden, verbaut habe. Wenn ich merke, dass das nicht nötig ist und dass, wenn ich das alles aufgebe und alles loslaufe, ein Klapp, dass ich zurückfalle in einen Teil habe, in eine Ganzheit, die absolut befreiend ist, dann ist das gross. Dann ist das eine andere Metapher. Beide von diesen Metaphern haben Zeit gehabt. Der Shen Hui, den ich erzählt habe, hat angefangen, er hat sie Gradualisten genannt. Das war die indische Schule gewesen. Die allmähliche Erwachensschule hat er kritisiert. Und das ist nachher nach Tibet gegangen. Der tibetische König Mitte 1800 hatte zwei Frauen gehabt. Eine Nepali Frau und eine chinesische Frau. Beide waren Buddhistinnen und beide haben ihre Traditionen mitgebracht. So sagt die Legende. Ich bin nicht ganz sicher, was davon historisch verhält. Aber auf jeden Fall haben wir eine grosse Disputation im 18. Jahrhundert in Tibet, wo dokumentiert ist. Chinesische Dokumente erzählen uns davon, tibetische Dokumente erzählen uns davon, dass der chinesische die chinesische Tradition vom plötzlichen Erwachen, die heissen Subitisten, nachträglich, ja, Subit, das einleuchtendes Wort, ja. Und die indischen Traditionen, Gradualisten, quasi aufeinander sind geprallt. Die haben offenbar dort längere Zeit gemeinsam unterrichtet und der tibetische König hat es für nötig erachtet, dass er mit denen muss das Vater schlagen, was wirklich jetzt gilt. Ja, die haben offenbar Unterschiede gehabt in ihren praktischen Auslegungen, in ihren Auslegungen von der Befreiung, in ihren Auslegungen von der Übung zu dieser Befreiung. Und die Inder haben den Kamalashila, zuerst der Santarakshita, sein Lehrer, und dann, als der gestorben ist, der Kamalashila gehabt, als Hauptkontrahent. Und die Chinesen haben einen Mann gehabt, der heißt Myojo Hen, und der hat hier Schüler gehabt, und die haben dann debattiert. Man muss sich da längere Debatten vorstellen, die sich offenbar über mehrere Wochen hat hergezogen. Und Chroniken, beide Chinesen und Tibeter, sind sich einig, dass die Inder gewonnen am Schluss. Und Kamalashila, seine Schule, nachher im Grossen und Ganzen hat das königliche Siegel bekommen. Und man eigentlich sollte die anderen Traditionen nicht mehr umrichten, so jedenfalls sagen ins Dokument. Ja, Geschichte lehrt uns etwas anderes. Geschichte lehrt uns natürlich, dass die chinesischen Schulen offenbar einen grossen Einfluss hatten, ein bisschen mehr im Westen, in Tibet. Und wenn man heute aus der grösseren Perspektive schaut, dann sieht man, dass Traditionen von Chan, Traditionen von Zen, Traditionen von Dzogchen und von Mahamudra wahrscheinlich eher zu dieser zweiten Metapher tendieren. Und währenddem die frühen indischen Traditionen, die Abhidharma-Traditionen auf jeden Fall, aber auch andere frühe Mahayana-Traditionen und Pali-Traditionen, also die Vibhajavada oder Shravakavada-Tradition, haben wahrscheinlich mehr tendiert zu der ersten Metapher. Ja. Jetzt, für mich ist wichtig, beides sind Metaphern. Keine Metapher deckt sich mit der Wirklichkeit. Ja. Jede von diesen Metaphern hat Vor- und Nachteile. Nachteile von der ersten Metapher ist die ewige Unzulänglichkeit, der Umstand, dass unsere Ansprüche schneller wachsen als unsere Verwirklichung. Der Umstand ist, dass wir eigentlich nie ankommen, weil je näher wir dem Ziel kommen, umso feiner wird unsere Wahrnehmung für das, was uns noch davon trennt. Je grösser muss der Anstrengungsaufwand sein, für das wir ein bisschen vorwärts kommen. Ja. Und im Grunde genommen, wenn ihr das noch ein bisschen zuspitzt, dann kommt ihr auf dem Xenon sein Paradox. Ja. Das ist der Speer, wo nie ankommt, weil man zuerst legt er die erste Hälfte vom Berg zurück. Legt er die Hälfte von dem zurück, wo noch bleibt. Und dort fährst du noch die Hälfte. Und der Speer kommt nie an. Verstehst du? Ja. Philosophisch ist das nicht haltbar. Super, ja, logisch. Aber psychologisch ist es entspricht es sehr, sehr unserer Erfahrung. Ich bin sicher, dass die Leute kennt, die gut sind in dem Feld, wo sie dafür bewundern und die unzufrieden sind mit sich. Für mich ein Klassiker ist irgendwie vor vielen Jahren das Diana Ross Konzert gesehen in London, wo Ich habe das nicht selber gesehen, aber ich habe jemanden kennt, der dort ist gegangen. Die Frau hat ja 5 Kinder und 50-jährige Musikerkarriere, ich weiß nicht, wie viele goldige Schallplatten, eine Wahnsinnsstimme und jeden Erfolg, den man haben kann. Und hat es nochmal überlebt. Ihre Männer überlebt noch. Die Frau hat dem Abend ihr Konzert geht schief, Versicheranlage ist einfach im Eimer. Und es pfeift, es klemmt. Und sie bringen es nicht her. Ja. Und sie kann nicht singen. Und am Schluss, vor Tausenden von Leuten, hängen sie dort am Bühnenrand, gerannt und sagt, aber die haben mich doch gerne noch gern. Oder? Ja, einfach so. Irgendwie das Bild von einer Frau, die mehr Erfolg hat, als die meisten von uns wahrscheinlich in dem, was wir machen, können erwarten, Erfolg zu haben. Was nicht längt. Ja. Wo nicht an einem Ort ist, wo mit sich, nachdem das, was er davon abhält, auch hier einen Erfolg zu haben, offenkundig Technik ist und nicht ihre Stimme oder ihre Slinge oder so etwas. Wo einfach völlige Auflösung sich muss versichern von ihrem Publikum, dass sie nach wie vor liebenswert ist. Oder? Das finde ich irgendwo ein starkes Bild. Ja. Wer hat schon so viel Jubel? Wer hat schon so viel Erfolg? Wer hat schon so viel Wertschätzung und konkrete Früchte von ihrem Erfolg eingefahren, wie jemand auf ihrem Niveau? Nicht? Und trotzdem reicht ein einziger kleiner missratener Anbau irgendwie. Der Mensch löst sich auf. Oder? Und ist im Zweifel vom eigenen Selbstwert ausgesetzt. Muss sich von Leuten, die in einer schlechten Situation sind und möglicherweise nicht sehr gnädig in diesem Moment versichern, dass sie dennoch liebenswert ist. Ja. Das finde ich ein gewaltiges Bild. Die Tücken liegt viel mehr in, in dieser ersten Metapher. Ja, dass nicht ankommt, dass nicht länger, dass sich mich mehr mit dem Problem identifizieren als mit der Möglichkeit, die in uns angelegt ist. Mehr mit der Neurose als mit der Erwachensnatur. Das ist sicher, gehört zu den Gefahren von dieser ersten Metapher. Auch die zweite Metapher hat Gefahren. Ich denke, dass wenn wir alles schon so perfekt sehen, dass wir manchmal nicht sehr realistisch sind in dem, was wir brauchen. Dass wir nicht sehr, jede Situation ist gerne die beste mögliche Situation. Alles ist genau so, wie es sein sollte. Alles, was es zu lernen gibt, ist genau schon da. Ich habe vielleicht eine schlechte Motivation, Sachen zu entfalten und rauszubilden, wo ich noch nichts habe davon. Ja. Ein Aspekt, ja, die erste Metapher ist ja, dass wir Sachen ins Leben rufen und kultivieren, die noch nicht da sind bei uns. Mit anderen Worten, wir müssen uns in Verbindung setzen mit etwas, wo wir noch keine Erfahrung davon haben. Wir müssen uns in Verbindung setzen mit etwas, das noch nicht stattfindet bei uns. Geduld, wenn ich ungeduldig bin. Ja. Wohlwollen, wenn ich ärgerlich bin. Ruhe, wenn ich nervös bin. Ja. Ganz viel von dem Lehren ist paradox. Wir können Geduld nur lernen, indem wir geduldig sind, wenn wir ungeduldig sind. Indem wir aushalten. Ja. Und wenn alles schon perfekt ist, dann ist die Chance gross, dass ich ein bisschen blauäugig bin. Ja. Dass ich einfach alles für schon perfekt erkläre, schnippe mit den Fingern. Und statt dass es irgendwie primordial in Soheit ist, wo ich reingehe, wo alles ist perfekt, hat sich eigentlich nichts geändert, außer ich habe mit den Fingern geschnippt. Ja. Ich verkläre quasi meinen eigenen Zustand schon zur Perfektion. Aber im Grunde bin ich gerne noch unerwacht, unerleuchtet, konditioniert, engstirnig und halbblind auf meinem Küssi, getrieben von meinen Abneigungen und meinen Verlangen. Aber ich habe es irgendwie verbrämt als einen perfekten Zustand. Vielleicht mit dieser zweiten Metapher bin ich in der Gefahr, weniger Methoden und Hilfsmittel zu lernen. Ja. Eine von den grossen Darlegungen, nicht erst vom Mahayana-Buddhismus, sondern schon vom frühen Buddhismus, ist die Darlegung vom zweckdienlichen Mittel. Sachen, die nicht an sich wahr sind, aber die indirekt nützlich sind, etwas helfen zu Wirkliche, wo man quasi auf direktem Weg nicht machen kann. Ja, etwas, ein Trick, eine Methode. Und solche Sachen muss man ausbilden, meistens mit einem Manko-Gefühl. Ja. Ich lehre dort, was weh tut. theoretisch könnte man auch aus Glück lernen. Aber praktisch sind meine Erfahrungen als Therapeut, als Lehrer, als Meditierer, als Schüler vom Buddha scheint die zu sein. Ich bin vor allem dann motiviert zu lernen, wenn es irgendwo ansteht. Ja. Eine Komponente von meiner Lernwilligkeit ist offenbar Leidensdruck. Ja. Wenn ich alles schon quasi für perfekt erkläre, wenn ich die Welt für die bestmögliche erkläre, wenn alle Leute, die mir begegnen, Bodhisattvas sind, dann kann es sein, dass ich weniger motiviert bin, so Hilfsmittel auszubilden, die mir helfen, Sachen verwirklichen. Die mir konkret und pragmatisch helfen, zupacken, helfen, Grenzen setzen, helfen, Notwendigkeiten in meiner Psyche identifizieren, die vielleicht nicht stattfinden. Beide von diesen Metaphern und ihren Gefahren sind, glaube ich, besser, dass wir über sie nachdenken. Die erste durch die psychologische Konsequenz, die sie hat. Und ich glaube, unsere Kultur hier ist favorisiert eher die erste Metapher. Die zweite finde ich selber sehr inspirierend als Korrektiv für die erste. Aber weder die erste noch die zweite sind wirklich wahr. Beides sind Metaphern. Und keine Metapher trifft wirklich Wirklichkeit. Ja. Beides sind Kürzel, wo wir uns quasi einen komplexen Ablauf versuchen zu verbildlichen. Wenn ich noch ein bisschen weiter schaue, dann sehe ich, dass die beiden Modelle im Grunde genommen für mich auf zwei Geistesfunktionen zurückführen. Das erste Modell ist das Modell Samadhi. Ja. Samadhi, Geistessammlung, findet statt durch eine allmähliche, zunehmende, ausschließliche Fokussierung vom Geist. Entweder auf ein Objekt oder auf etwas Objektloses. Und diese Übung braucht ganz klar Bedingungen. Diese Übung ist ganz klar kumulativ. Diese Übung geht ganz klar nach dem ersten Stufenmodell. Die zweite Geistesfunktion, die ich glaube, sie ist im Keim die Wurzel von dieser zweiten Metapher, von dieser vom plötzlichen Erwachen, ist die von Sati, ist die Metapher von der Geistesgegenwart. Ein Quasi, das räumlich ist, wo die Sachen nicht in Zeit nacheinander stattfinden, sukzessiv, sondern wo sie parallel räumlich auf einen Klapp alles da sind. Sati, die diese Fähigkeit hat, durch die Öffnung der Brennweite parallele Sachen, die stattfinden, in einem panoramischen quasi können aufzunehmen, können zu verwandeln, können einen Raum zu geben, ohne Perspektive zu verlieren. Keine Funktion dieser zweiten Metapher scheint mir zurückzugehen auf die Geistesfunktion von Sati, Achtsamkeit oder Geistesgegenwart. Und die erste scheint mir zurückzugehen auf das Modell von Samadhi. Das ist eine These. Ich kann keine kanonischen Textstellen beibringen, die das belegen. Aber mir scheint die Metapher, die da einerseits geschichtlich aus dem heraus sind gewachsen und andererseits praktisch, die haben etwas zu tun mit diesen Unterschieden von diesen beiden Geistesfunktionen, die zugleich einander bedingen. Ja. Ihr wisst, kein Samadhi ohne Sati. Ja. Und Sati muss wählen. Manchmal muss es wählen, offen zu sein und Sachen lassen, stehen zu vergehen. Manchmal muss es wählen, einen einzelnen Aspekt herauszugreifen und den zu begleiten, für den Prozess genau zu verstehen. Historisch ist es noch interessant ausgegangen, obwohl Gradualisten scheinbar gewonnen haben, Zubitisten durchaus heimlich Boden gemacht. Und heute natürlich mit Spiel ist etwa 1-1, ja, wenn ich schaue. Interessanterweise findet man auch im frühen Buddhismus Vorkommnis von der zweiten Metapher, ja, etwa die Darlegungen von Tatata, von der Soheit, die haben nichts mit graduell zu tun, etwa die Darlegungen von der Leerheit, Sunyata, die findet man, die gehen ganz klar, Leerheit ist nicht etwas, was sich graduell entwickelt, die findet man ganz klar in der zweiten Metapher. Darlegungen von Atamayata, vom Nicht-Anhaften oder vom Nicht-Verdinglichen, das sind Darlegungen, die der Frühbuddhismus weniger berühmt ist für sie, aber die sind völlig dort. Ja, wenn man genau schaut, sind die Darlegungen alle da. Ja, ich weiß auch, dass Mahamudra-Traditionen sehr regelmässig sein können und viele tibetische Traditionen haben Lamrim-Darlegungen gemacht, Stufenweg, und haben also sehr stark das graduelle Muster betont. Auch wenn sie vielleicht heute aus der Sicht von einem nur halb informierten wie mehr scheinen sie stärkere Vertreter von der zweiten Metapher zu sein. Wenn ich genau ein bisschen drin schaue, ich bin sicher Leute, die das besser kennen, aber sie würden das noch viel mehr können sagen, sind die Metaphern auch beide vertreten, auch in den Traditionen, wo wir vielleicht den Eindruck haben, sie sind mehr der zweiten Metapher zugeordnet. Historisch haben nachher Gradualisten und Zubitisten weiter diskutiert und Zubitisten haben angefangen zugeben, dass zwar die Verwirklichung sehr plötzlich sei, aber die Vorbereitung sei allmählich. Und Gradualisten haben zugegeben, dass obwohl die Vorbereitungen langsam und allmählich und sukzessiv sind, manchmal sei die Verwirklichung plötzlich. Ja. Ja. Also die beiden haben sich quasi wieder begegnet und haben ihre polaren Positionen allmählich aufgegeben. Ich glaube, für uns ist wichtig zu wissen, was ich für insgeheim wirklich erhalte. Welches von diesen Modellen prägt meine Vorstellung von Praxis, von Fortschritt, von Übung mehr als das andere. Und vielleicht ist es nötig, einfach mal eine Metapher zu wechseln, wenn ihr über eure Praxis nachdenkt. Keine von diesen Metaphern wird die Wirklichkeit eins zu eins abbilden. Und Metaphern müssen sich daran messen, wie wirkungsvoll sie sind, wie nützlich sie sind, wie erfolgreich sie sind. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich werde absetzen. Einfach schauen, ob ich auf etwas eingehen kann, fragend oder erklärend, eure Geduld verdanken. Und wenn es keine Fragen hat, würde ich vorschlagen, dass wir noch ein paar Minuten sitzen und das Angebot vom Apéro erwägen. Ja? Gut. Danke.